Vor einigen Jahren beim Internationalen Astrologenkongress in Luzern, beim Weltkongress, passierte eine große Liebesgeschichte von keinem wahrgenommen. Clarissa und Viktor trafen sich. Clarissa, psychoanalytische Ärztin, aber nebenbei Astrologin, und Viktor, selbst an Astrologie interessiert. Beide waren zu dem Kongress gekommen, aus je unterschiedlichen Ecken, lernten sich kennen und lieben. Ein Fall, der alle Voraussetzungen für eine innige, tiefe Beziehung zu erfüllen schien. Aber nach einem Dreivierteljahr war die Beziehung zerrüttet. Ich habe heute noch mit beiden Kontakt. Die Szene ist klein. Und ich habe mich dann auch gefragt, ja, was macht diese Beziehung, die so verheißungsvoll angefangen hat, die große Liebe zwischen zwei erwachsenen Menschen, was macht es, dass diese Beziehung so schnell zerrüttet ist? Ja, handelt es sich um Karma? Um welches gegebenenfalls? Haben die zwei ihr Karma verfehlt? Soll auch vorkommen in der Esoterik-Szene. Oder war das einfach nur ein Problem, das wir mit einem klugen Partnerschaftshandbuch nach dem Muster von Frauen kommen der Venus, von der Venus, Männer vom Mars eigentlich spielend hätten lösen können? Ja, das sind so Ausgangsfragen. Ich erlebe solche Fälle häufiger. Ich werde gleich Clarissa und Viktor vorlegen. Ich erlebe solche Fälle häufiger und ich schwanke auch immer zwischen der Überlegung, ja, spielt hier das Karma eine Rolle? Ich gehe halt mit den Begriffen von Tod und Wiedergeburt um. Das ist die Voraussetzung für mich, eine der Voraussetzungen, sozusagen in meinem Glaubenshorizont. Oder sind es einfach, ja, hiesige, diesseitige Verfehlungen, die uns dazu führen, dass wir mit dem einen ganz gut können, mit dem anderen weniger gut, dass wir uns in je unserer eigenen Struktur, Männer in der weiblichen Denkstruktur, Männer in der männlichen Denkstruktur, Frauen in der weiblichen Denkstruktur befangen sehen und dann sozusagen nicht mehr die Sprache des gegengeschlechtlichen Partners verstehen können, was wir aber schließlich lernen können. Deborah Tennen, du kannst mich einfach nicht verstehen, und später die Bücher von John Gray. Männer kommen vom Mars, Frauen kommen von der Venus, das sind ja die immer wiederholten Titel, die haben es uns doch eigentlich ganz gut gezeigt, wie wir pragmatisch und emotional in Partnerschaften zurechtkommen können. Ehe ich den Fall von Viktor und Clarissa auflege, einfach ein paar Voraussetzungen. Die Astrologie ist kein Mittel, um etwa mit der Synastrie oder einem Komposit zweier Horoskope das Vorhandensein einer Beziehung, das Vorhandensein von Liebe zu beweisen. Die Astrologie beweist nichts. Die Astrologie macht sichtbar. Die Astrologie ist eine Bildersprache und es kommt darauf an, die Bilder zu verstehen. Ich gehe in meinem Leben mit Bildern um, mit inneren Bildern. Deswegen war es fast zwangsläufig so, dass ich neben der Astrologie auch die Karten, die Träume, die Trancearbeit, das Rückführen entdeckte. Astrologie ist eine Bildersprache und Bilder beweisen nichts. Bilder machen sichtbar, ganz einfach. Wir können rein technisch von zwei beliebigen Horoskopen eine Synastrie oder ein Komposit oder ein Kombin anfertigen. Ja, und dann entdecken wir viele Querverbindungen und trotzdem müssten wir davon ausgehen, die zwei haben sich nie gesehen, sie lieben sich nicht. Ja? Das technische Mittel der Synastrie oder des Komposits oder des Kombins beweist noch nichts. Für eine gegebene Partnerschaft hingegen, eine Partnerschaft, die tatsächlich ins Leben getreten ist, wo der Liebesfunke einmal gesprungen ist oder springen könnte, da kann die Synastrie, da kann das Komposit ein gutes Mittel sein, um Richtungen, Begünstigungen, eventuelle Probleme der betreffenden Partnerschaft sichtbar zu machen. Das heißt nicht, dass es so sein muss, es heißt, dass es so sein kann. Aber wenn wir dann vor einer solchen Partnerschaft stehen, wie von Clarissa und Viktor, lege jetzt mal einfach die beiden Einzelhoroskope auf, das geht ganz knapp. Am besten ist, Sie notieren sich das. Ich sage es mal einfach, Clarissa ist geboren am 14. September 1962. 14. September 1962. Um 17.20 Uhr MEZ in Berlin. Und Viktor ist geboren am 13. Dezember 1949 um 7 Uhr MEZ in Burgdorf bei Hannover. Astrologie beweist also nicht, sondern macht sichtbar. Mit Karma und Wiedergeburt ist es in der Astrologie ähnlich. Es kann bei der karmisch orientierten Betrachtung eines Horoskops nicht darum gehen, angesichts gegebener Faktoren und Konstellationen eine bestimmte karmische Belastung oder eine karmische Begünstigung zu behaupten. Die Astrologie kann aber umgekehrt versuchen, eine gespürte karmische Begabung oder eine karmische Aufgabe im Horoskop mit Hilfe bestimmter Faktoren wiederzuerkennen und zu spiegeln. Natürlich können bestimmte Faktoren und Konstellationen ein Hinweis auf ein karmisches Thema sein, auf ein Beziehungsthema, aber eben kein Beweis. Es ist nicht möglich und es ist ja auch gar nicht sinnvoll, aus einer bestimmten Konstellation ein bestimmtes Karma abzuleiten. Das wäre ein wahrsagerisches Missverständnis. Wir können Themen abzuleiten versuchen, aber keine Ereignisnotwendigkeit. Und in diesem Sinne bitte ich Sie, meine nachfolgenden Überlegungen anhand einiger weniger Fälle zu verstehen. Wie bin ich überhaupt darauf gekommen? Karma und Wiedergeburt, das hat mich schon immer interessiert, aber ich war lange Zeit den astrologischen Versuchen in dieser Hinsicht eher zurückhaltend gegenüber gestimmt, bis ich dann im Jahr 2001 von Reinhard Stiele, dem Inhaber des Chiron Verlages, ein italienisches Buch zur Begutachtung bekam, Paolo Grimaldi, Amori Karmici, karmische Liebe. Da lag also das italienische Original und Reinhard Stiele bat mich, das Buch zu lesen und zu prüfen, ob eine Übersetzung ins Deutsche in Frage käme. Ich sage nochmal ganz kurz was zu meinen Voraussetzungen, die Sie ohnehin schon immer wieder hören. Ich setze Karma und Reinkarnation als gegeben voraus. Ich will das jetzt auch nicht des Langen und Breiten diskutieren. Sie werden den Karma-Begriff, den ich hier unterlege, unterstelle, werden Sie im Laufe der Fallbesprechung mitbekommen. Es gibt eine Wiederverkörperung eines als unverletzlich gedachten feinstofflichen Wesensanteil von Lebewesen, die sogenannte Seele. Und diese Wiederverkörperung geschieht nicht voraussetzungslos frei oder gar beliebig, sondern sie hat damit zu tun, dass die Seele in der zu betrachtenden Wiederverkörperung bestimmte Erfahrungshorizonte durchschreiten will oder soll. Das ist Karma. Karma ist also nicht nur das, lässt sich nicht darauf reduzieren, dass das, was wir in einem früheren Leben oder was die Seele in einem früheren Leben womöglich verfehlt hat, dass das jetzt sozusagen als böses Karma, als schwieriges Karma zur Wiederholung der Klassenstufe ansteht, sondern Karma ist auch die Chance. Karma ist sozusagen dasjenige, was ich mir als Aufgabe gestellt habe. Sei es, weil ich etwas ausgleichen soll, Blick in die Vergangenheit, sei es, dass ich etwas ins Leben rufen will, dass ich etwas gestalten will, Blick in die Zukunft. Manche Leute kommen für bestimmte Aufgaben in die Welt. Ja? Das ist ja nicht nur, weil sie in der Vergangenheit so und so gelebt haben, sondern weil sie sich etwas vorgenommen haben. Ich will also den Begriff des Karma ein bisschen den Schrecken nehmen, der ihm oft genug anhaftet. Wir wissen wenig bis nichts darüber, wie das alles im Einzelnen geschieht und wie es gegenüber anderen Einflüssen zu gewichten ist. Wir sind also nicht so klug wie die Inder vor mehreren hundert Jahren, die ganz genaue Wiederverkörperungskataloge hatten. Wer also ein Mörder war, wurde als Tiger wiedergeboren, Diebe wurden als Ratten wiedergeboren. Die Inder wussten das so genau. Bei den Tibetern gibt es ähnliche Kataloge. Ich bin da sehr zurückhaltend. Ich weiß nicht, ob wir wegen unserer Taten und Untaten als dies oder jenes wiedergeboren werden. Ich habe nur das Gefühl, wir sollen ausgleichen, wir sollen uns aber auch entwickeln. Und bei mir liegt die Betonung etwas mehr auf Entwicklung. Wir wissen nichts über sonstige Einflüsse, wir wissen nichts über den Wert und die Wichtigkeit von Gnadenerfahrungen, kreative Gaben und Anregungen, überhaupt vieles von dem, was innovativ, was überraschend, was entbindend ins Leben tritt, das zu gewichten, wissen wir im Einzelnen nicht. Das sollte uns auch gegenüber dem, was ich jetzt hier vorstelle, erstens kritisch, zweitens bescheiden machen. Wir wollen nun einmal Clarissa und Victor ein bisschen angucken und wollen am Beispiel erstmal einfach nur von Clarissa einzelne Faktoren klären. Sie sehen auf dem Bild, dass hier einige Symbole mehr sind. Einerseits können alle Faktoren und Konstellationen eines Horoskops auch Hinweise auf karmische Themen enthalten. Insofern sollte bei einer karmischen Horoskopbetrachtung natürlich wie immer das ganze Horoskop im Blickfeld bleiben. Andererseits konzentrieren wir uns schwerpunktmäßig auf bestimmte Faktoren und Konstellierungen, um denkbare karmische Gehalte herauszuarbeiten. Dabei handelt es sich vor allem um die Mondknotenachse, aufsteigende und absteigende Mondknoten, in Planetenverbindung und auch hinsichtlich der Häuserstellung. Weiter ist Saturn wichtig für diese Betrachtung in Planetenverbindung und hinsichtlich der Häuserstellung. Ebenso Pluto und Chiron, ebenso Lilith sind ebenso wie Saturn in Planetenverbindung und hinsichtlich der Häuserstellung auch karmisch betrachtbar. Wir achten auf die Rückläufigkeit, insbesondere bei den persönlichen Planeten Merkur, Venus und Mars. Schließlich kommt die ICMC-Achse als die Achse von Herkunft, vom vierten Haus, da komme ich her, zehntes Haus, Medium Zöli, da gehe ich hin. Und die wässrigen Häuser, 4, 8 und 12, gelegentlich auch das sechste Haus, nehme ich besonders in den Blick. Und das möchte ich jetzt im Einzelnen vorführen. Also ein bisschen Theorie, ich fange mit den Mondknoten an. Es gibt mehrere Deutungen der Mondknotenachse. Exoterisch der Hinweis auf Freundschaft, auf Bekanntschaft, auf Verbindung. In der sogenannten Hamburger Schule sind die Mondknoten einfach der Kontakt- und Bekanntschaftspunkt. Esoterisch ist die Mondknotenachse allgemein ein Hinweis auf ein Potenzial, ein karmisches Potenzial, aber auch als Hinweis auf Gaben und Probleme, die der Horoskopeigner mitbringt, absteigender Mondknoten, und auf die Aufgaben und Ziele, zu denen sich der Horoskopeigner hin entwickeln soll, aufsteigender Mondknoten zu werten. Dazu ein paar Erläuterungen, das ist ja so eine Bandbreite an Deutungen. Ich sage immer, unserem Karma begegnen wir natürlich in Gestalt von Mitmenschen. Meistens jedenfalls. Deswegen ist die exoterische Deutung der Mondknoten als Kontaktpunkt ohne weiteres zu verbinden mit der esoterischen Deutung Mondknoten als Karmapunkt. Ja? Die Mitmenschen, eine Liebesgeschichte wie die von Clarissa und Victor, meine eigenen Liebesgeschichten, ja, das sind alles karmische Begegnungen gewesen. Nicht? Auch sonstige Begegnungen, wo es um Beziehung, Kontakt geht, Hamburger Deutung der Mondknotenachse, das sind oft genug wirklich tiefgreifende, tief ins Leben greifende karmische Begegnungen. Das Thema Aufgabe passt da nicht so ganz rein. Nicht jede Begegnung konfrontiert einen gleich mit einer Lebensaufgabe. Im Mondknoten, vor allem in der Häuserstellung, haben wir oft auch ein Berufsthema. Auch das könnte karmisch sein. Man kann es ganz exoterisch verstehen, man kann es auch esoterisch verstehen. Clarissa hat die Mondknotenachse in 6 und 12, in der sogenannten Leidensachse, in der defensiven Häuserachse. Ja, kein Wunder, sie arbeitet als Ärztin, sie arbeitet zurzeit in einem psychiatrischen Krankenhaus in der Schweiz. Das passt zu der Mondknotenachse. Da ist auch sozusagen ein Stück Beruf, ein Stück Aufgabe dahinter. Prüfen Sie das mal bei sich selber nach, ob die Lage Ihrer Mondknotenachse vor allem die Häuserstellung des aufsteigenden Mondknotens Ihnen etwas, noch etwas ganz kurz zu der Deutung, man entwickle sich weg vom absteigenden und hin zum aufsteigenden Mondknoten. Das kommt mir auch ein bisschen gnadenlos vor, wie so manches in der Esoterik ein bisschen gnadenlos ist. Den absteigenden Mondknoten haben wir natürlich auch mitgebracht. Ja, wir bringen doch auch ein Potenzial mit, wir dürfen ja auch etwas mitbringen, was wir schon können, wo wir uns schon auskennen, nicht? Der junge Mensch, der von der 6. in die 7. Klasse gekommen ist, der bringt hoffentlich schon das kleine 1x1 mit und auch das große 1x1, damit er jetzt in der 7. Klasse die Bruchrechnung lernen kann. Ja? Nicht? Dürfte er das große 1x1 nicht mitbringen, dann hätte er große Mühe, die Bruchrechnung zu lernen. Ich begreife die Beziehung zwischen absteigendem und aufsteigendem Mondknoten so wie einen tänzerischen Schritt. Ich darf mich mal vor, mal zurück bewegen. Ja? Nicht nur gerade durchmarschieren, das wäre preußisch, nicht von da hinten weg nach dorthin, das finde ich nicht in Ordnung, sondern wir bewegen uns im tänzerischen Schritt hin und her, mal verlassen wir uns auf das, was wir schon mitgebracht haben, absteigender Mondknoten, mal gehen wir einen Schritt vorwärts, das Leben ist ein Tanz, kein Marsch. Nicht? Okay. Was sagt uns das Horoskop von Clarissa? Ja, Mondknoten im 6. bzw. absteigende Mondknoten im 12. Haus. Wir haben schon auf die berufliche Seite hingewiesen. Wir sehen aber, ich habe jetzt hier keine Aspektlinien eingezeichnet, weil es sonst etwas unübersichtlich wird. Wir sehen aber hier schon auch den Hauch eines karmischen Themas. Mondknoten im Quadrat zur Venus. Die Venus in Skorpion, Mondknoten in Löwe, aufsteigende Knoten in Löwe. Und dazu, wer sieht's, Knoten Saturn, genau. Nicht? Die Knotenachse als karmische Begegnungsachse, so will ich mal sagen, ist sehr stark eingebunden, ihrerseits in karmische Themen, Saturn, beziehungsweise in das Beziehungsthema, Venus. Ja? Wenn man will, das hängt jetzt von ihrer Orbentoleranz ab, könnte man auch noch Lilith einbeziehen, Position Sextil zur Mondknotenachse. Für mich wäre es ein sehr weites Sextil. Das müsste man der Erfahrung nach akzeptieren oder eben nicht akzeptieren. Ja, gehen wir gleich zum Saturn selbst über. Die karmische Betrachtung beim Faktor Saturn bezieht sich vor allem auf Reifungsthemen. Man wächst an Hindernissen. Aus früheren Verkörperungen werden möglicherweise Hemmungen, Schwierigkeiten mitgebracht, eventuell Anhaftungen, dass man sozusagen ja sich zwanghaft an bestimmte Dinge bindet. Die Zwangsneurosen, zwanghafte Anteile können über Saturn, eventuell übrigens auch über Pluto buchstabiert werden im Horoskop. Bei Clarissa haben wir es ja im Grunde schon erwähnt, der Saturn ist einfach eingebunden in die Venus- und Knotenachse, Achsenstruktur. Andererseits, der Saturn steht im eigenen Zeichen Wassermann. Wassermann hat zwar neuerdings den Uranus, aber ich rate immer auch die alten Zuordnungen wenigstens in Betracht zu ziehen. Das muss man nicht dogmatisch machen, entweder Uranus oder Saturn beim Wassermann, entweder Neptun oder Jupiter bei den Fischen, sondern spielen Sie mit dem Material, gucken Sie mal, was ist plausibel. Mal ist es bei den Fischen so, dass der Neptun eher derjenige zu sein scheint, der da herrscht, mal scheint es eher der Jupiter zu sein. Clarissa hat nun auch den Jupiter im eigenen Zeichen Fische. Sie ist eben auch ein Mensch, der sowohl mit Jupiter als auch Saturn umgeht, versucht das jeweils Beste der beiden Planeten zu verwirklichen. Also eine sehr genaue, eine sehr, sehr verantwortungsbewusste Arbeiterin. Aber Saturn, um darauf zurückzukommen, Saturn im eigenen Zeichen, stark stehend dadurch, hier auch ein Hinweis auf das karmische Potenzial, vor allem Saturn Quadrat Venus in Bezug auf das Partnerthema. Das Partnerthema ist bei Clarissa auch das große Lebensthema. Wenn wir zusätzlich hingucken und sehen, dass die Venus eine Konjunktion mit Neptun hat. Ja? Und wenn wir sehen, dass das Horoskop ist ja fast wie aus dem Lehrbuch, wenn wir die starke Besetzung des 7. Hauses betrachten. Ich erlebe Clarissa als jemanden, der den Saturn wirklich verantwortungsvoll verwirklicht. Und auch die Jupiter-Seite. Sie hat, könnte man jetzt frech sagen, trotz der Jungfrau-Anteile etwas ungemein Großzügiges. Ja? Das erwarten wir von einem Jungfrau-betonten Menschen nicht ohne weiteres. Sie hat auch eine pingelige Seite, nicht? Das passt zur Jungfrau, aber sie ist grundsätzlich großzügig. Da könnte ich jetzt gar nicht sagen, dass die Rückläufigkeit hier eine Art Hemmung darstellt. Ich neige dazu, aber da haben Sie möglicherweise andere Erfahrungen. Ich neige dazu, bei der Rückläufigkeit mich auf die persönlichen Planeten Merkur, Venus und Mars zu begrenzen. Ja? Nicht? Während die Rückläufigkeit der äußeren Planeten ab Jupiter ja sozusagen ein jahreszeitliches Phänomen ist, nicht? Je nachdem, wo diese Planeten stehen, und wenn die Sonne mehr oder weniger in Opposition dazu steht, haben wir fast himmelsmechanisch von der Erdperspektive aus gesehen eine Rückläufigkeit der äußeren Planeten. Also ich würde ihn instinktiv als stark bezeichnen, und ich glaube, er wird bei Clarissa auch stark gelebt. Nicht zwanghaft, so erlebe ich sie gar nicht, aber verantwortungsbewusst. Trotzdem scheint er ein Stückchen Karma anzubieten, nämlich im Blick auf die Verknüpfungen mit Venus und auch Mondknotenachse. Pluto, gehen wir ein Stückchen weiter, einfach damit wir ein bisschen in die Theorie noch einsteigen. Pluto gilt als das Prinzip der Verwandlung, der Transformation, das wissen wir. Und diese Transformation umfasst die ganze Persönlichkeit bis in die tiefsten Tiefen. Pluto kann Persönlichkeitsveränderungen hervorrufen. Also Transformation bis in die tiefsten Tiefen. Und da, wo Pluto steht im Horoskop, ist karmisch tiefe Verwandlung angezeigt. Das heißt, es ist ein besonders weiter Weg zurückzulegen, unter Umständen ein besonders schwieriger Weg. Achten Sie mal bei sich selber darauf, wo steht Pluto, in welchem Haus. Das könnte so immer das neuralgische Haus sein. Ja, dasjenige Haus, wo Sie das Gefühl haben, oh, da komme ich aber von weit her und ich habe das Gefühl, ich bin noch lange, lange nicht angekommen. Ja, nicht? Gelegentlich auch mal in Verbindung mit einem Planeten, aber die Häuserstellung scheint da fast die wichtigere zu sein. Und das scheint so schwierig zu sein, Jeff Green weist darauf hin, dass manche Leute sozusagen den Pluto nicht in dem Haus angucken möchten, sondern im Gegenhaus. Er nennt das den Polaritätspunkt. Ich selber habe Pluto Spitze 4, es geht bei mir auch immer wieder um Familienthemen, um Partnerthemen und natürlich das vierte Haus als das Haus der inneren Bilder. Ja, das ist ja nun auch einer meiner Berufe, nach den inneren Bildern zu gucken, nach innen zu gucken. Nicht? Es wird farbig, wenn ich die Augen schließe, sozusagen. Nicht? Jeff Green erwägt, dass viele Leute dann ins Gegenhaus springen. Ich müsste dann also ins zehnte Haus springen, was ich so recht nie getan habe. Also bei mir scheint das nicht zu klappen. Aber ich kann mir viele solcher Fälle vorstellen. Pluto ist manchmal so anstrengend und so gemein, ja, dass man ausbüchst. Das ist ja menschlich verständlich. Nicht? Aber dann wird man im zehnten Haus von Pluto eingeholt. Das ist so. Ja? Und wird dann langsam aber sicher wieder auf die Position zurückgenötigt, wo der Pluto steht. So sollst du sein, dir kannst du nicht entfliehen, heißt es bei Goethe. Nicht? Ja, und bei Clarissa haben wir den Pluto im siebenten Haus. Da geht es da in Sachen Partnerschaft um die Transformation. Wobei ich mir die Sache mit dem Polaritätspunkt bei Clarissa schon vorstellen kann, denn sie hat einige Jahre, vor allem in jüngeren Jahren, sehr stark damit verbracht, sich selber zu entwickeln, hat Partnerschaften nur auf Sparflamme laufen lassen, ist offenbar ganz bewusst, ich habe das nie kommentiert jetzt im Gespräch mit ihr, aber ich habe das einfach mal so registriert, sie ist Partnerschaften eingegangen, so im Sinne der Nutzpartnerschaft. Man konnte einen guten Gebrauch davon machen, aber der eigene Weg stand ganz im Vordergrund. Das ist auch okay so. Aber spätestens in der Beziehung mit Viktor, die parallel zu einer anderen Beziehung lief, die auch jetzt noch besteht, da wurde sie sozusagen mitsamt ihrem Pluto ins siebte Haus genötigt. Nicht? So sollst du sein, dir kannst du nicht entfliehen. Pluto kann auch andeuten, dass etwas nach einer längeren Phase des scheinbaren oder tatsächlichen Stillstandes verändert werden will. Achten Sie mal auf Pluto-Stellungen im Solarhoroskop, ja? Oder wenn durch Transite oder Direktionen Pluto berührt wird, ja? Dann brechen buchstäblich Themen auf und das geht meist nicht strahlend, hurra, sondern es ist alles mühsam, schwer, das ist so wie wenn ein Gletscher sich zurückzieht. Und dann sieht man, was dieser Gletscher sozusagen dem darunterliegenden Erdboden angetan hat. So wirkt Pluto, der sich zurückziehende Gletscher, der auch ganz schön und ganz schön lange wehtun kann. Immerhin, wir haben Pluto auch in Verbindung mit der Venus, Pluto Sextil Venus. Auch da deutet sich erneut bei Clarissa das Partnerthema an. Nun eine etwas längere Ausführung zu Chiron. Chiron, den kennen wir also nun schon seit bald 30 Jahren, aber erfahrungsgemäß dauert es mindestens eine, wenn nicht zwei Generationen, bis eine Deutung einigermaßen etabliert ist. Die Älteren unter Ihnen erinnern sich vielleicht noch, wie Pluto nach 1930 bis in die 50er Jahre hinein mit Masse und Macht gehandelt wurde. Das Thema Macht scheint bei Pluto immer noch eine Rolle zu spielen, aber der Massenunfall, die Massenkatastrophe, der Massenwahn, diese Deutung für Pluto sind sehr stark zurückgegangen und wir sind stärker auf das Thema Transformation gekommen. Vielleicht gibt es andere Traditionen in manchen astrologischen Schulen, die da ein bisschen anders mit umgehen, aber ich versuche jetzt einfach mal den Mainstream zu referieren. Wir werden bei Chiron etwas Ähnliches veranschlagen müssen. Die ersten Deutungen so in den 80er Jahren, ich erinnere mich noch an diesbezügliche Ausführungen von Hans-Jörg Walter im Meridian und auch in eigenen Veröffentlichungen, Monographien, da ging es um den Chiron als den Maverick, den Eigensinnigen, nicht, der sozusagen eine Art besonderen Uranus war. Und von dieser Deutung ist man inzwischen sehr stark abgekommen. Man hat sich besonnen auf die Deutungen, die mit dem mythologischen Chiron, mit dem Heiler und Erzieher vieler griechischer Helden zu tun haben. Dazu ein paar kleine Ausführungen. Eva Stangenberg, die Kollegin aus Rottenburg am Neckar, schlägt vor, Chiron als Symbol einer tiefen Verletzung zu betrachten, mit der Horoskopeigner umgehen lernen muss. Chiron ist ja auch der verwundete Heiler, der bei irgendeiner Kabale der Kentauren, wo es also zum Kampf kam, ja versehentlich von einem Giftpfeil des Herakles getroffen wurde, ein echter Unglücksfall. Einer seiner Bekannten zog ja versehentlich von einem Giftpfeil des Herakles getroffen wurde, ein echter Unglücksfall. Einer seiner Bekannten zog bei einem gefallenen Kentauren den Pfeil heraus und wunderte sich, wieso dieser Pfeil ein solch starkes Wesen töten könnte. Dabei entgleitet ihm der Pfeil und fährt dem Chiron in den Fuß. Nun ist Chiron unsterblich gewesen, das heißt, er leidet an der Wunde, ohne sterben zu können. Nicht? Das gibt also etwas ganz Besonderes. Nicht? Das Motiv der Verwundung und der Verletzung hat dazu geführt, Chiron auch als symbolischen Verweis auf karmisches Potenzial zu betrachten. Da muss man natürlich vorsichtig sein, denn die vorwiegend negative Bedeutung von Chiron bei dem Motiv der Verwundung kann leicht dazu führen, dass man auch Karma einseitig als etwas Schlechtes oder Nachteiliges betrachtet. Karma ist nicht nur einfach schlecht, sondern Karma kann auch ganz schön toll sein. Nicht? Das Karma, dem ich in Gestalt meiner Liebsten begegnet bin, meiner Göttin, wie ich immer sage, ist für mich ein Karma, für das ich sehr dankbar bin. Nicht? Der mythologische Chiron ist ein Kentau, ein Wesen, das halb Pferd, halb Mann ist. Chiron ist Arzt, er ist Erzieher vieler griechischer Helden und er wird, wie eben schon berichtet, versehentlich durch einen Giftpfeil des Herakles verwundet. Die Wunde bereitet ihm schreckliche Schmerzen, doch er kann nicht sterben, bis Göttervater Zeus ihm die Möglichkeit des Sterbens gewährt. Diese Möglichkeit gewährt Zeus in einem eigenartigen Tausch Chirons gegen den strafhalber im Kaukasus angeketteten Prometheus. Ein ganz komischer Kuhhandel. Der Mythos von Chiron, karmisch betrachtet, erzählt die Geschichte einer Seele, die im gegenwärtigen Leben edel und weise geworden ist und ihre Weisheit heilend und lehrend weitergibt. Chiron ist ein Kentaur, das heißt, er zeigt auch noch seine animalische Seite, die jetzt aber integriert und verfeinert ist. Die Seele wird nun durch den sogenannten Zufall der Verwundung an ein noch unausgeschöpftes Karma gemahnt. Dieses Karma kann ebenso gut eine Gabe bzw. Aufgabe sein, wie aber auch die Notwendigkeit eines Ausgleichs. Chiron muss sich mit dieser Mahnung auseinandersetzen, er muss den Weg von seiner bereits erreichten Ganzheit zurück zur Gebrochenheit gehen und indem er diesen Weg zurückgeht, symbolisiert durch Verwundung, durch Siechtum, durch Sterblichkeit, wird er erst recht ganz. Das ist mein Deutungsvorschlag für Chiron. Dieser Mythos legt ganz offen den hohen Wert der Sterblichkeit nahe. Etwas, was sich die Mythologen bisher nicht klar gemacht haben. Nur durch den Tod kann so etwas wie Erlösung geschehen. Der Mythos thematisiert außerdem die läuternde Kraft des Leidens. Das ist ja etwas, was wir aus dem Christentum durchaus kennen. Und schließlich wird durch den eigentümlichen Tausch von Prometheus gegen Chiron der gesamte Bereich des Lernens, des Lehrens und des Wissens aufgewertet. Wir erinnern uns, dass Prometheus den Göttern das Feuer entwendet hatte und den Menschen zur Verfügung gestellt. Prometheus war den Göttern zu klug gewesen und deshalb wurde er hart bestraft. Nun kommt der kluge Prometheus frei und der weise Chiron erfährt durch den Tausch und den damit möglichen Tod seine Erhöhung. Das ist eine Aufwertung all dieser Sünden, nämlich der Sünden des Zu-Klugseins, um deren Willen Prometheus gestraft wurde. Und Chiron ist ja auch ein Symbol für den, der viel weiß und daran weise geworden ist. Man könnte jetzt überlegen, hat ein starker Chiron im Horoskop auch mit einem Lern- und Wissensthema, einem Weisheitsthema zu tun. Um ehrlich zu sein, so weit bin ich in meinen Forschungen bisher nicht gediehen, dazu kann ich weder Ja noch Nein sagen. Eva Stangenberg, deren Chiron-Forschung ich sehr schätze und andererseits auch sehr kritisch begleite, schlägt vor, Chiron als den Herrn für Jungfrau zu erklären. Damit käme ja auch sozusagen etwas Merkurisches zum Chiron hin, würde auch dem Mythos entsprechen. Wir haben bei Clarissa eine Opposition von Pluto zu Chiron. Und wenn wir bei Chiron, was Eva Stangenberg uns vorschlägt, eine ähnliche Polarität für möglich halten, wie Jeff Green das beim Pluto tut, dann hätten wir bei Clarissa Folgendes. Der Pluto wird möglicherweise an den Polaritätspunkt ins erste Haus, der Chiron wird an den Polaritätspunkt ins siebte Haus verlagert. Da haben wir sozusagen eine Verschränkung. Die Clarissa kann sich gar nicht entrinnen mit ihrer stark besetzten Ersthausbetonung und der starken Siebthausbetonung. Ja? Nicht beide Planeten, beide karmischen Faktoren, Pluto und Chiron, stehen in Häusern, die ohnehin stark betont sind. Ich möchte mit mir klarkommen, ich möchte mich durchsetzen, erstes Haus, aber auch ich begebe mich zu den anderen hin und erfahre da mein Karma. Ich meine, das liegt ja auch nahe, dass Clarissa einen, ja nicht nur einfach einen helfenden Beruf erwählt hat, sondern sie hat einen Beruf erwählt, wo sie wirklich in Kontakt mit dem Du treten muss. Nicht? Sie ist Ärztin, aber sie hat eben eine intensive Ausbildung in Berlin in Psychoanalyse gemacht. Das heißt, sie arbeitet ganz viel mit Einzelsitzungen. Ja? Nicht? Sie widmet sich sozusagen dem Verletzten, dem seelisch verletzten Du. Nicht? Der Fischemond mag das nahelegen, aber auch Pluto im siebten Haus. Hier Pluto Chiron in Verbindung, wir können vielleicht einfach mutmaßen, karmisch muss etwas wiederholt werden, eventuell geht es um Verstrickungen Pluto, die noch einmal durchgegangen werden müssen. Lilith betrachte ich auch, Lilith an weit hinten im siebten Haus, ich würde es aber trotz dieser Regel, das letzte Sechstel eines Hauses gehört schon ins nächste, würde ich Lilith noch ganz ins siebte Haus tun. Lilith ist astronomisch der Punkt des Mondapogäums auf den Tierkreis projiziert. Die Bewegung dieses rechnerischen Punktes ist kompliziert. Die meisten Ephemeriden vermerken nur die mittlere Lilith, die kann bis zu 5 Grad abweichen von der wahren Lilith. Deswegen halte ich mich hier an die genauen Berechnungen von Dieter Koch, wie sie im Jahr 2000 in dem Buch von Dieter Koch und Bernd Rindgen vorgelegt worden sind, Lilith und Priapus, die Schalen des Menschen. Lilith ist noch nicht so lange im Programm der Astrologen. Die Deutung hat sich zunächst auf die sogenannte dunkle Seite der Sexualität konzentriert und dann etwas allgemeiner auf das Thema des Schmerzes. Beide Deutungsvarianten haben etwas für sich und auch hier lohnt der Blick in den Mythos. Sie sehen, ich versuche sehr stark mythologisch zu arbeiten. Der Mythos, wie auch die Märchen im europäischen Kulturraum, verfügen über ihre eigene kollektive Weisheit, aus der wir Astrologen sehr viel schöpfen können, was nicht heißt, dass wir das umstandslos und unkritisch machen sollten, aber ich denke, dass jeder Mythos uns zunächst einmal Anregung bietet, mit der wir dann nachdenklich und bedacht umgehen müssen. Lilith ist nach dem Mythos die erste sehr selbstbewusste Frau von Adam gewesen. Adam verstieß Lilith, weil sie beim Beischlaf nicht unter ihm liegen wollte. Ein fürwahr patriarchaler Mythos. Beide Deutungsvarianten, die wir eben gehört haben, die dunkle Seite der Sexualität und die Begegnung mit dem Schmerz, können sich aus dieser Erzählung bedienen. In dem Mythos wird dasjenige Verhalten zum Thema, das in irgendeiner Weise von der patriarchalen Norm abweicht, das experimentell oder vielleicht sogar risikoreich ist. Und wichtig ist, dass in der Folge dieser Normabweichungen beide Beteiligten schließlich allein sind. Lilith wird verstoßen und Adam ist zunächst einmal solo. Später erschafft Gott aus einer Rippe Adams die Eva als neue Gefährtin Adams. Man könnte auch sagen, jetzt kommen die weiblichen Seiten Adams, symbolisiert durch die Rippe, aus der Eva geschaffen wird, zu Bewusstsein und zur Geltung. Lilith aber, dem Mythos zufolge, bleibt verstoßen, ist weiterhin weit außerhalb der Wohnstätten von Adam und seiner Familie gegenwärtig. Und einem anderen Mythos zufolge im Talmud begegnet Kain, der erste Sohn von Adam und Eva, der Lilith und geht zeitweise eine freie Verbindung mit ihr ein. Outcasts unter sich, könnte man sagen. Lilith ist mythologisch außerdem ein vampirischer weiblicher Dämon. Sie entzieht den Männern nächtlich den Samen, sie frisst Kinder und sie ist zugleich heimliches Lustobjekt der Männer. Das ist eher ein vorderasiatischer Mythos, der nicht biblisch ist, auch nicht talmudisch, aber auch das wird über Lilith berichtet. Natürlich geht es bei Lilith um die dunkle, die gegengeschlechtliche Seite im Individuum, aber auch um das Thema des Alleinseins. Adam ist gekränkt, Lilith gewiss zutiefst verletzt, beide bleiben aber vorerst mit ihrem jeweiligen Schmerz allein. Beide finden erst im zweiten Anlauf zu einer jeweils tragfähigen oder tragfähigeren Lebensform, Adam ganz konventionell, Lilith experimentell mit einem der Söhne Adams. Kain, der Outcast, der Schwierige, kann sich im Mythos, der nicht in der Bibel erzählt wird, zumindest zeitweise auf Lilith einlassen. Kain als Sohn von Adam, welcher mit Lilith gescheitert ist, setzt das Thema seines Vaters auf andere Weise fort. Man darf auch so deuten. Kain und Lilith treffen sich darin, dass sie beide gegen die Gesellschaft und deren Normen verstoßen haben. Das passt zu einer anderen Variante des Mythos, der zufolge Lilith die Mutter von Kain ist. Lilith ist schließlich das Leitbild der emanzipierten, stolzen, unabhängigen Frau, die lieber Leid und Schmerz in Kauf nimmt, als sich dem Anspruch des Patriarchats unterzuordnen. Als solche ist Lilith seit den 70er Jahren, noch vor ihrer astrologischen Wiederentdeckung, ein Symbol der Frauenbewegung. Für die karmische und astrologische Symboldeutung können wir festhalten, dass es bei Lilith um Schatten- und Tabuthemen geht. Die dunkle Seite der Sexualität kann so ein wichtiges Thema sein, doch das ist nicht notwendig so. Es geht durchweg um das Alleinsein, das Verlassensein, das Verstoßensein. Im astrologischen Symbol Lilith werden wir mit Schatten- und Tabuthemen konfrontiert, die wir in irgendeiner Weise allein bearbeiten müssen, bei denen wir alleingelassen werden oder uns alleingelassen fühlen. Das scheint mir ganz wichtig zu sein. Ich will an der Stelle ein ganz kleines bisschen unterbrechen bei meinem Manuskript. Lilith markiert meines Erachtens fast immer Punkte, Phasen im Leben, wo wir ganz allein gelassen werden, wo wir niemanden haben, wo wir sozusagen ohne irgendeinen Koalitionspartner durch irgendeine dunkle Angelegenheit unseres Lebens müssen. Ich habe es bei der Clarissa nach der Trennung vom Viktor sehr stark so erlebt. Sie musste da ganz allein durch, sie war ziemlich sprachlos. Sie hat auch ganz selten geschrieben oder telefoniert. Telefonieren ist sowieso nicht so ihre Sache. Sie lebte damals noch in Berlin, zeitweise in Hamburg. Inzwischen lebt sie in der Schweiz. Und ich habe das also sozusagen nur aus der Ferne wahrgenommen. Durch die Nöte und Schwierigkeiten dieser Partnerschaft, die allenfalls angedeutet waren in Briefen, musste sie allein durch. Aber ich habe immer wieder gespürt, wie hoch das emotional geladen war für sie. Ja? Und es gab vor allem mit dem Viktor kaum eine Möglichkeit, darüber zu sprechen. Der hat sich dann sehr schnell entzogen, als die Sache scheiterte. Auch das schien mir ein Thema von Lilith zu sein. Sie musste da ganz allein durch. Ich selber habe Lilith im 12. Haus und ich habe vor allem so während meiner Kinderjahre, als mich die Themen des 12. Hauses schon anrührten, hatte ich in der sehr konventionellen Erziehung, die ich genossen habe, hatte ich keinen Ansprechpartner. Ich musste sozusagen alles, was mit dem 12. Haus, mit religiösen und sonstigen Sehnsüchten zu tun hatte, musste ich mit mir alleine abmachen. Es gab niemanden, weder bei meinen Eltern noch bei meinen Mitgeschwistern noch bei meinen gleichaltrigen Bekannten, Freunden und Mitschülern, gab es jemanden, mit dem ich darüber sprechen konnte. Das wuchs erst nach und nach und ich musste auch einige Umwege gehen. Lilith könnte so nicht nur das Alleinsein, sondern auch den Umweg, der nötig ist, andeuten. Die Lilith zeigt die Themen auf, aber sie hilft sie nicht zu erledigen. Das müssen wir schon selber tun. Ja? Ganz, ganz wichtiger Beitrag, denn wir gucken ja sonst als ordentliche Astrologen, wenn wir eine Schwierigkeit im Horoskop entdecken, wo sind die stützenden Faktoren? Ja? Bei Lilith müssen wir ein bisschen passen. Nicht? Da müssen wir sagen, ja hoppla, da musst du ja alleine durch. Lilith als mächtige, positive Kraft, Ich vermute, dass wir dieser positiven Kraft als positive Kraft dann nahe kommen, wenn wir sozusagen die schwierigen Seiten dieses Alleinsein durchgestanden haben. Ja? Nicht? Aber das ist ja sozusagen immer erst der Läuterungsprozess. Nicht? Erst müssen wir dieses Verstoßen oder Ausgestoßensein erleben, um es würdigen zu können, um die Ressource, die darin steckt, würdigen zu können. Nicht? Das scheint der normale Lebenslauf zu sein. Das würde ich mal vorsichtig so behaupten. Vielleicht gibt es einige wenige menschliche Exemplare, die von vornherein die positiven Kräfte von Lilith verwirklichen können. Das Ziel allerdings ist nicht, dass wir allein bleiben, sondern dass wir ebenbürtig werden. Das möchte ich bei Lilith auch betonen. Lilith, die erste Frau Adams, will sich aus guten Gründen nicht unterordnen. Sie fordert das Patriarchat heraus, übrigens auch den patriarchalen Gott. Wenn das jeweilige Thema durchgearbeitet ist, durchlitten und aus dem Schatten bzw. dem Tabu geholt ist, ist ein neuer Zustand der Ebenbürtigkeit erreicht. Dann gilt weder der patriarchale Entwurf noch ein frauenbewegter Gegenentwurf, sondern es herrscht Gleichwertigkeit, Ganzheit. Karmisch werden wir mit Themen konfrontiert, die wir jetzt oder zu einem früheren Zeitpunkt im Schatten, im Tabu belassen haben, denen wir Ebenbürtigkeit noch nicht zugestehen konnten. Karmisch kann auch eine einsame bzw. gänzlich außerhalb gesellschaftlicher und mitmenschlicher Zusammenhänge verlaufende Thematik angesprochen sein. Hier war natürlich ein Tabuthema in der Beziehung mit dem Viktor, denn Clarissa war und ist immer noch verheiratet. Und die Beziehung zu dem Viktor ist ja, die brach sozusagen in die Ehe ein. Die Ehe war sozusagen auf der Kippe. Aber jetzt, die Ehe ist auch jetzt irgendwie, die wird auf Sparflamme und sozusagen aus der Ferne. Der Ehemann von der Clarissa ist also nach wie vor in Deutschland, und zwar in Norddeutschland, ja, während Clarissa selber in der Schweiz ist, aber die sehen sich einigermaßen regelmäßig. Tja, ich vermute, dass da auch ein Tabuthema durchgearbeitet werden musste, nämlich das Tabuthema des möglichen Dreiecks, der neben der Seitenbeziehung. Keiner geht locker irgendwelche Seitenbeziehungen ein. Einer Statistik zufolge gehen 60% der Deutschen fremd, und wahrscheinlich ist es bei den Österreichern nicht anders. Nicht? Aber trotzdem ist es jeweils ein Thema, das also emotional hochbelastet ist und immer wieder für Schwierigkeiten und auch Gewissensbisse sorgt. Wenn wir auf die zusätzlichen Punkte, dieses stilisierte V, was das ist, und diesen Punkt E kommen, betrachten wir einfach mal ganz normal die Synastrie zwischen Viktor und Clarissa. Ich denke, dass wir ungefähr die Horoskope, die Horoskopzeichnungen selber sehen können. Aszendent ist immer links. Einige von hinten müssen jetzt ein bisschen sich auf die Zehenspitzen stellen. Wir erkennen, dass der Pluto von Viktor ziemlich genau auf dem Deszendenten von Clarissa steht. Damit wird sozusagen Clarissas Pluto-Position im siebten Haus extrem aktiviert. Wir erkennen, dass die Sonne von Clarissa ziemlich genau auf dem Mond-Mars-Saturn-Cluster von Viktor steht. Auch das schon in der konventionellen Synastrie unter Umständen eine ziemliche Belastung, auch wenn das sehr ambivalent zu sehen ist. In der Synastrie Sonne-Mars kann natürlich auch der intensive erotische Kontakt sein. Sonne-Mond in der Synastrie ist ja oft auch dieses fast blinde Einverständnis. Ja? Das, was der eine geistig denkt, beantwortet der andere sofort emotional. Es gibt sozusagen den Einklang von Herz und Seele oder von Geist und Gemüt, ja, Geist, Sonne, Gemüt, Mond, aber da spielt nun auch der Saturn rein, Sonne, Saturn in der Synastrie, das kann das Lehrer-Schüler-Verhältnis sein, auch eine starke Bindung, aber es kann natürlich auch die große Bevormundung sein, unter Umständen ein nicht ausgestandenes Vater- oder ja, Eltern-Kind-Thema, ja, wobei offen bleiben muss, wer von den beiden dieses Thema nicht ausgestanden hat. Ein bisschen sieht es so aus, wenn ich auf Viktors Horoskop gucke mit der Mond-Mars-Saturn-Verbindung. Der Mond ja sozusagen in klassischster Weise belagert, wie wir das aus der Stundenastrologie kennen beim Viktor. Man wird, glaube ich, das Gefühl, dass ein Mutterthema nicht ausgestanden, etwas, was sie uns vehement bestreitet. Und bei Clarissa bin ich mir nicht so ganz sicher, aber da habe ich das Gefühl, ein Vaterthema ist nicht ganz bearbeitet, das aber in dem Verhältnis zu Viktor zum Tragen gekommen ist. Ja? Da erreiche ich natürlich auch die Grenzen meines, ja, meines Wissens aus den Berichten der Betroffenen selber. Da bin ich auf eigene Vermutungen angewiesen, denn das sind Themen, bei denen beide Betroffene ein Stückchen blocken. Okay, das ist so. Die meisten Beratungen bestehen ja daraus, dass wir nicht alles von unseren Klienten wissen, sondern dass die ihre Wohlverstanden und zu Recht auch ihre Geheimnisse haben oder eben Dinge nicht ansprechen möchten. Das ist zwar manchmal misslich, aber so ist es eben. Ja, was stellen wir noch fest? Der Chiron, um jetzt langsam aber sicher in die karmische Verbindung überzugehen, der Chiron vom Viktor steht relativ nah am Medium Zöli von Clarissa. Da, wo Viktor unter Umständen einen Schritt nochmal zurückgehen muss, einen Weg zurückgehen sollte, ist auch Clarissa einbezogen. Und das betrifft ausgerechnet ihr MC sozusagen, den Punkt, der in die Zukunft weist. Ja? Man könnte sozusagen vermuten, in diesem synastrischen Zusammenhang, Chiron von Viktor auf dem Medium Zöli von Clarissa, die Beziehung zu Viktor nötigt Clarissa auch noch einmal rückwärts zu blicken wenigstens oder sogar einen Weg rückwärts zu machen, runterzukommen von einem mehr oder weniger hohen Ross der Weisheit. Clarissa scheint ziemlich weit zu sein, wie wir das öfters so in der Esoterik hören. Sie neigt sehr stark dem Buddhismus zu, hat aber durch die Beziehung zu Viktor einiges an Idealismus eingebüßt und sieht viele Dinge jetzt realistischer und damit auch bescheidener. Ja? Insofern kann der Weg zurück unter Umständen auch heilsam sein, aber er ist natürlich allemal ein schwieriger Weg. Ja? Das sind jetzt einfach ein paar wenige Streiflichter. Noch ein Streiflicht sei mir gestattet. Der Saturn von Clarissa in Konjunktion mit der Venus und damit auch mit dem Jupiter von Viktor. Ja? Auch das kann ein eminentes Bindungsthema sein, aber wir haben sehr oft bei Venus-Saturn-Themen, da wird ja sozusagen auch die Venus-Saturn-Quadratur von der Clarissa noch einmal angeregt in der Synastrie. Wir haben bei Venus-Saturn-Themen ja oft dieses seltsame Strohfeuer. Am Anfang ist die Beziehung innig und toll und dann auf einmal ist es wie leer gebrannt, es erkaltet und es wird nie wieder richtig warm. Beide betonen allerdings unabhängig voneinander, also das ist jetzt etwas, was nur ich weiß und Sie inzwischen auch, beide betonen unabhängig voneinander, ich bin mit dem anderen noch nicht ganz zu Ende, da könnte sich noch mal was entwickeln, obwohl sie inzwischen Lichtjahre emotional voneinander entfernt sind. Aber beide halten sozusagen diese Tür einen Spalt offen. Es könnte theoretisch irgendwann einmal weitergehen. Sie haben beide das Gefühl, sie sind noch nicht fertig miteinander. Ob das in diesem oder in einem anderen Leben weitergeht, müssen wir offen lassen. Aber beide äußern dieses Gefühl unabhängig voneinander. Da zeigt sich Saturn dann unter Umständen in der bindenden Weise. Und ich meine, beide sind ja auch alt genug, um den Saturn nicht mehr nur als Zerstörer, sondern sozusagen als bindenden Freund zu erleben. Bis zur Vollendung des ersten Saturn-Umlaufs ist der Saturn für einen jungen Teenie oder für einen jungen Twen ziemlich mühsam. Nicht? Danach wird es ein bisschen einfacher in der Regel. Nicht? Beide sind ja über dieses Lebensalter des ersten Saturn-Returns hinaus. Beide scheinen da sozusagen auch Bindungsthemen im Zusammenhang mit Saturn zu erleben. Dabei soll es mal für die konventionelle Synastrie sein Bewenden haben. Und was machen wir jetzt mit den zusätzlichen Punkten, diesem stilisierten V und dem E? Das stilisierte V ist nichts anderes als der sogenannte Vertex, der Aszendent der Seele, wie der italienische Astrologe Renzo Baldini sagt. Der Vertex ist sozusagen rein astronomisch, technisch, himmelsmechanisch der Schnittpunkt des ersten Vertikalkreises mit der Ekliptik. Was ist der erste Vertikalkreis? Wir haben gesehen vom Geburtsort aus eine Horizontebene. Senkrecht zu dieser Horizontebene ist natürlich der Meridian, Ja? Aber senkrecht zum Meridian und zum Horizont verläuft die sogenannte erste Vertikale oder der erste Vertikalkreis. Bei der Häuserkonstruktion von Campanus brauchen wir diesen ersten Vertikalkreis, um die Häuser zu konstruieren. Die Campanus-Methode ist ziemlich außer Mode geraten, aber sie ist die Methode, an der man die Häuserkonstruktion überhaupt am einfachsten erklären kann. Nämlich der erste Vertikalkreis wird jeweils gedrittelt in den einzelnen Quadranten und dann haben wir, wenn wir das auf die Ekliptik projizieren, schon das Häusersystem. Machen Sie sich also klar, der erste Vertikalkreis steht sowohl senkrecht zur Horizontebene als auch zum Meridian. Und der Schnittpunkt dieses Kreises mit der Ekliptik ergibt den sogenannten Vertex bzw. dem gegenüberliegenden Punkt, den Antivertex, den ich hier nicht eingezeichnet habe. Erste Bemühungen um diesen Vertex gehen zurück auf amerikanische Astrologen Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Und in Europa sind wohl die Italiener da in der Forschung vorneweg. Renzo Baldini hat eine Monographie über den Vertex geschrieben, Aszendent der Seele, finde ich ein sehr schöne Übersetzung, inhaltliche Übersetzung. Und der von mir vorhin schon erwähnte Paolo Grimaldi hat das aufgegriffen und hat das also sehr stark mit seinen eigenen Karma-Forschungen verknüpft. Aszendent der Seele heißt, ich begebe mich sozusagen unbewusst in Beziehung, der Aszendent ist ja die Begegnungsachse, nicht? Das ist für uns die bewusste Begegnungsachse, der normale Aszendent, aber der Aszendent der Seele ist sozusagen die mir nicht gleich bewusste Begegnungsachse, ja, und damit natürlich eine karmische Begegnungsachse, ja? Wir sehen manchmal, wie der Vertex in einem Horoskop eng mit anderen Faktoren zusammensteht. Bei Clarissa ist das ganz deutlich, nicht? Da ist der Aszendent der Seele, der Vertex, dieses etwas stilisierte V, ist relativ eng mit dem Pluto verknüpft. Ja? Da ist sozusagen schon das Motiv in dem Einzelhoroskop, unbewusst suche ich mir karmisch diejenigen Partner, die plutonisch sind. Ja? Nicht? Und der bewusste Aszendent von Clarissa landet dann sozusagen eben mit der Spitze des siebten Hauses auch auf dem Pluto von Viktor. Ja? Man kann den Vertex im Individualhoroskop verbinden mit einzelnen Faktoren. Man kann ihn vorsichtig mit der Häuserstellung in seiner Konstellation in einzelnen Häusern deuten. In den höheren Breiten, das ist jetzt einfach himmelsmechanisch so, landet der Vertex immer in den Häusern 5, 6, 7 oder 8, während er am Äquator in allen Häusern landen kann. Das ist jetzt einfach himmelsmechanisch so, ich werde das auch nicht erklären, nehmen Sie das mal einfach hin, sonst mutiert unser Vortrag unversehens zu einem Astronomievortrag. Das haben wir heute Abend nicht auf dem Plan stehen, können wir ein andermal machen. Ja, was mache ich mit dem Vertex in der Synastrie? Ich gucke ganz normal, ganz konventionell, mit welchen anderen Planeten verbindet sich der Vertex. Das mache ich aber auch mit dem Aszendenten, mit dem Mondknoten und, jetzt kommt als nächster Punkt, dieses E, der Ehepunkt. Kleben Sie sich nicht an dem Wort Ehe fest, es kann auch die freie Beziehung sein. Der Beziehungs- oder Ehepunkt wird einfach folgendermaßen gewonnen. Die Formel laut ist einer der arabischen Punkte, Aszendent plus Deszendent minus Venus. Das kriegen Sie aber ganz leicht grafisch hin, indem Sie den Zenitpunkt nehmen und vom Zenitpunkt aus einen Kreis mit der Distanz Zenit-Venus beschreiben. Dann kriegen Sie auf der anderen Seite just den Beziehungspunkt. Also nochmal, Aszendent, Zenit ist 90 Grad dazu oben. Die Strecke Zenit-Venus nehme ich in den Zirkel und beschreibe einen Kreis. Und wenn ich die Ekliptik wieder treffe, habe ich unmittelbar den Beziehungspunkt. Ich arbeite also mit vier Punkten mit dem Aszendenten neben der konventionellen Synastrie. Aszendent und Ehepunkt bilden sozusagen die bewussten Stellen, wo ich Kontakt aufnehme mit meinem Partner. Ich halte das bereits für karmisch, aber da ist sozusagen, da strebe ich danach. Ja? Unbewusst ist die Kontaktaufnahme beim Mondknoten und beim Vertex. Machen Sie erstmal einfach diese ganz einfache Unterscheidung. Ja? Aber beide wirken natürlich. Natürlich gehe ich bewusst auf mein Karma zu. Ich suche mir die Leute schon aus, so wie ich sie gerne hätte. Nicht? Und ich suche sie ja nicht mehr aus Jux und Dollerei so aus, sondern weil mich etwas zieht, weil mein Daimon, wie Platon sagen würde, mich dahin treibt, mich dahin zieht. Ja? Nicht? Trotzdem wähle ich ja einen Partner auch bewusst. Ja? Nicht? Auch das größte Hormongetümmel ist ja sozusagen nicht nur nicht völlig unbewusst. Ja? Es gibt aber auch eben eine unbewusste Seite, die ich gar nicht gleich reflektieren kann, die wird meines Erachtens symbolisiert durch den Vertex und durch die Mondknoten. Was mache ich jetzt? Ich gucke mir nicht nur konventionell die Synastrie in Bezug auf Aspektbildungen an, also auf Interaspekte, sondern ich nehme auch die direkten Halbsummen. Die Halbsummenbildung ist eine klassische Technik, auch wenn sie heute ganz usurpiert ist von den Kosmobiologen von der Hamburger Schule. Die direkte Halbsumme ist eine klassische Technik. Ich erinnere an Bonatti, einen der italienischen Astrologen, die also sozusagen die Mitte mit der Halbsummentechnik Korrektur gemacht haben. Da kommt jetzt wieder mein Karma zum Vorschein. Nicht? Das heißt, ich gucke mir an, in welche Halbsummen vom Partnerhoroskop fällt zum Beispiel der Aszendent von Clarissa. Es gibt dann eine, ich verkürze jetzt das Verfahren, ich nehme mal kurz die Horoskope weg und zeige Ihnen, so, was sehen wir hier? Der Aszendent, lesen Sie es bitte so, der Aszendent von Clarissa steht in Opposition zum Pluto von Victor. Der Aszendent von Clarissa steht in der direkten Halbsumme von Sonne und aufsteigenden Mondknoten. So soll diese Tabelle gelesen werden. Und das sieht jetzt erstmal nach ein bisschen viel Technik aus. Ne? Nicht? Was macht Schubert Weller? Er führt zwei neue Punkte ein. Neben Lilith und Chiron nimmt er noch den Ehepunkt und den Vertex. Und er führt eine neue Technik ein. Schwierig. Aber jetzt erst die. Sie nehmen das Medium Zöli aus dem ursprünglichen Horoskop. Dann gucken Sie rüber ins Imum Zöli und machen das zum neuen Medium Zöli, also den genauen Gegenpunkt. Nehmen wir an, Sie haben eine Geburt auf Wiener Breite, 47,13, stimmt das? Ne, 48,13, Entschuldigung. Dann nehmen Sie die Ergänzungsbreite auf 90, das wären dann 41,47. Ja, dann gucken Sie für die Breite 41,47 in der Häusertabelle zu dem neuen MC, das ursprünglich das Imum Zöli war, den Aszendenten nach und dann haben Sie den Vertex. Sie können auch Ihr Programm einfach überlisten, indem Sie Folgendes machen. Sie geben einen fiktiven Geburtsort mit derselben Länge und der Ergänzungsbreite ein. Ja? Dann haben Sie die Ortsdatei und dann geben Sie das Horoskop mit einer um 11 Stunden und 58 Minuten verspäteten oder verfrühten Geburtszeit ein. Warum die 2 Minuten weg von 12 Stunden? Weil der Sterntag 4 Minuten kürzer ist als der Sonnentag. Ne? Als fiktive neue Geburtszeit. Und dann gucken Sie sich nur das neue MC und den neuen Aszendenten an. Egal, es geht ja nur um diese Achsen. Ne? Es geht ja nicht um die Stände der Planeten. Ne? Es geht nur um diese Achsen und das Ergebnis soll sein der Vertex. Ich sage es nochmal langsam. Vertex, die Ergänzungsbreite zur ursprünglichen Geburtsortbreite bilden auf 90 Grad. Wien bei 48,13, Ergänzungsbreite damit bei 41,47. Ergibt zusammen 90, ja, und das alte Imum Zöli zum neuen MC machen und dazu für die Ergänzungsbreite den Aszendenten nachsehen. Dieser Aszendent ist der Vertex. Ich gucke also jetzt sozusagen noch etwas Technisches, ich gucke also nicht nur die unmittelbare Synastrie in den Aspekten, sondern auch die direkten Halbsummen nach. Warum Halbsummen? Erstens, es ist eine klassische Technik. Zweitens, Sie merken vielleicht, dass ich dauernd mit Achsen arbeite. Ich leg noch mal die Horoskope auf, oder ein Horoskop. Nehmen wir mal das von Victor. Ich tue die Tabelle gleich wieder dazu. Ich arbeite dauernd mit Achsen, denn die Zweiteilung des Kreises entspricht auch der Zweiteilung des Menschen. Sie kennen den Kugelmythos von Platon, ja? Nicht? Ursprünglich war der Mensch ganz und dann wurde er getrennt. Unsere heutige etwas scherzhaft gemeinte Rede von der besseren Hälfte geht unmittelbar auf diesen Kugelmythos zurück, Ja? Nicht? Wir suchen, wir streben nach unserer besseren Hälfte. Wir reden von unserem Ehepartner oft als unserer besseren Hälfte. Ja? Der getrennte Mensch, der nicht mehr ganze Mensch, sucht im Partner nach seiner anderen Hälfte. Das legt sozusagen das Denken in der Zweiteilung des Kreises nach. Damit haben wir die Halbsummentechnik drin, die auf der Zweiteilung des Kreises beruht. Nicht? Das ist sozusagen Philosophie der Uranian School, der Hamburger Schule. Und wir bilden ja auch sozusagen eine Art von Achsenpunkt, wenn wir diesen Ehepunkt ermitteln. Ja? Nicht? Sie sehen das ja auch hier. Nicht? Wir legen sozusagen die Zenitachse, ja, sozusagen auch ein, kann man auch mit dem Nadir machen, nicht? Und beschreiben um diesen Mittelpunkt einen Kreis, das heißt, den könnten wir auch so machen. Ja? Nicht? Auch da haben wir eine Achse und wir haben eine Zweiteilung des Horoskops. Wir haben eine Mondknotenachse, die das Horoskop sozusagen in zwei Hälften teilt. Wir haben also immer wieder Achsenbezüge. Ja? Aszendentachse, der Ehepunkt wird über eine Achse ermittelt, die Vertikale wird über eine Achse ermittelt, Mondknoten ist eine Achse. Wir haben dauernd dieses Prinzip der Zweiteilung, das scheint mir auch symbolisch dem Thema Partnerschaft zu entsprechen, das mit Zweiteilung zu tun hat und mit dem Zusammenfügen ja, zweier geteilter Menschen, die ein neues Ganzes formen wollen und leider manchmal dabei fürchterlich in die Irre gehen und es erst recht zu Stückwerk bringen. Wo ist für dich das Karma? Ich achte zunächst einmal einfach darauf, dass sich hier überhaupt Beziehungen entwickeln. Wenn hier wenig Beziehungen sind, so mein Gefühl, scheint auch wenig karmische Geladenheit, wenig karmische Ladung da zu sein. Das muss nicht heißen, dass die Beziehung schnell versickert, aber es scheint dann eher eine freie Beziehung zu sein. Noch einmal, hier ist die bewusste Seite, AC und Ehepunkt, Vertexknoten, die unbewusste Seite. Da, wo der Vertex karmische Planeten, karmische Faktoren trifft, das wäre hier beim Vertex von der Clarissa, der Saturn von Victor, da scheint die karmische Ladung, möglicherweise die schwierige karmische Ladung, besonders groß zu sein. Wir können nicht ganz sicher trennen zwischen bewusster und unbewusster Seite. Wir sehen, dass der Ehepunkt von Victor in die Halbsumme von Sonne und Lilith bei Clarissa fällt. Ja? Noch einmal, wie es zu lesen ist, der Ehepunkt von Victor ist gleich Halbsumme von Sonne Lilith bei Clarissa. Immer im Interaspekt denken. Ne? Ich wollte das hier nicht noch dran schreiben, weil dann die Tabelle vollends unübersichtlich wird. Wichtig ist dabei, dass wir zunächst einfach auch die vielen Querverbindungen sehen. Und hier sind ja auch gute, in Gänsefüßchen gute Querverbindungen, Verbindungen, die einfach zeigen, dass ein intensives, emotionales, erotisches Potenzial da ist. Ja? Wo karmische Punkte betroffen sind, Pluto, Saturn, Lilith, Chiron haben wir hier nicht unmittelbar drin, jedenfalls nicht in dieser auf AC, Ehepunkt, Vertex und Knoten bezogenen Tabelle, können wir vermuten, dass die karmische Ladung hoch ist, dass wir zumindest fragen müssen, wo werden Tabuthemen, Lilith, berührt? Wo geht es um ein Transformationsthema, Pluto, das möglicherweise angenommen oder auch nicht angenommen wird? Saturn, wo geht es um eine Reifung oder um eine Hemmung? Ja? Chiron, wo geht es um das Thema, ich muss nochmal einen Weg zurückgehen, Klammer auf, und will das vielleicht gar nicht oder traue mich nicht. Ja? Nicht? Für eine Kurzanalyse gucke ich zuerst immer auf diese vier Bezugspunkte, AC, Ehepunkt, Vertex, Knoten. Das ersetzt nicht die komplette Synastrie. Ja? Wir haben eben schon bei der konventionellen Synastrie festgestellt, dass ja auch Chiron-Verbindungen im Interaspekt zwischen den beiden sind. Ja? Das muss immer mit einbezogen werden, aber für eine Schnellanalyse genügt mir das. Wie kriegen Sie im Interaspekt die direkten Halbsummen? Sie nehmen einfach, ich führe Ihnen das mal also für den Aszendenten von Clarissa vor, Aszendent von Clarissa trifft auf die direkte Halbsumme von Sonne und Knoten bei Viktor. Das heißt, ich lege Viktors Horoskop auf, und das können Sie natürlich zu Hause mit Ihren Horoskopen auch so machen. Nehme einen Zirkel. Der Aszendent von Clarissa ist bei etwa 17 Wassermann. Das heißt, ich nehme den Zirkel bei 17 Wassermann und prüfe, ob der Zirkel in der Mitte zweier Punkte ist. Sonne hier, Sie sehen das, trifft auf Mondknoten da. Das ist sozusagen die grafische Lösung für eine direkte Halbsumme. Können Sie es alle erkennen? Ich steche den Zirkel bei etwa 17 Wassermann ein, der Punkt des Aszendenten für Clarissa, in Viktors Horoskop. Die andere Zirkelspitze ist etwa beim Knoten. Und wenn ich den Kreis beschreibe, treffe ich auf die Sonne. Heißt Aszendent von Clarissa in der Halbsumme von Sonne und Knoten. So ermitteln Sie diese Halbsummenbeziehung im Interaspekt ganz leicht. Jedenfalls können Sie mit Hilfe dieser Zirkelmethode, mit Hilfe dieser barfußmathematischen Methoden, können Sie relativ einfach einen Umweg um Ihren Computer machen, wenn der Ihnen die Arbeit nicht liefert. Was mache ich damit? Es geht natürlich nicht darum zu sagen, jetzt habe ich das Karma der beiden erkannt. Ich kann nichts anderes machen, als wenn eine Beratung gewünscht wird, auf diese Punkte hinzuweisen, die zum Beispiel in einer solchen Tabelle sinnfällig werden, und zu fragen, gibt es eine unbewusste Vertex, Neigung, dich mit einem Mann zu verbinden, der dir ein Reifungsthema präsentiert oder selber ein Reifungsthema oder eine Hemmung in Bezug auf Reifung hat. Gibt es bei dir, Clarissa, ein Thema, denjenigen Partner zu suchen, der deine Transformation vorantreibt? Was heißt, ja, Sie kennen das aus der Chemie, nicht? Der Katalysator ist derjenige Stoff, der einen anderen Stoff zerlegt, aber dann selber wieder ausgefällt wird. Oft ist das ja bei Beziehungspartnern auch so, nicht? Pluto scheint da öfters darauf hinzuweisen, nicht? Man verbindet sich mit einem Partner, damit der einen gründlich durcheinander schüttelt, aber ist dieser chemische Prozess des Durcheinanderschüttelns vollendet, wird der Partner wieder weggekickt, ausgefällt, nicht? Ich rede von Katalysatorenbeziehungen oder auch Krisenbeziehungen. Ich habe das Gefühl, dass es öfters bei Pluto-Konstellationen der Fall ist. Nicht immer, aber gelegentlich geht es hier um eine Katalysatorenbeziehung. Vielleicht würde Clarissa heute sagen, ja, aber ich bin mir nicht ganz sicher, denn die emotionale Ladung scheint bei beiden noch gegeben zu sein. Unabhängige Aussage voneinander, mit dem jeweils anderen bin ich noch nicht fertig. Und dann sehen wir in einer solchen Schnellanalyse natürlich auch, wo die bewussten und natürlich auch die unbewussten positiven Bindemittel, Bindefaktoren sind. Mond, Venus, ja, das ist natürlich dieses liebliche Miteinander, nicht? Es muss ja nicht immer nur karmisch gelitten werden, es darf ja auch mal gekuschelt werden, nicht? Eben, nicht? Und oft sehen wir einfach, auch das sehen wir hier von bei Aszendent von Viktor in Verbindung mit Konstellation bei Clarissa, der Knoten spielt eine Rolle, die Lilith spielt eine Rolle. Ja? Man sieht sozusagen auch auf der bewussten Ebene die karmische Einbettung. Ja? Das soll natürlich hier wieder Fragen erzeugen. Viktor, hast du dich einer Person zugewandt, die ganz, ja, wo du sozusagen auf der Gefühlsebene mitbekommst, du bist unbewusst auch in eine karmische, hast ein karmisches Thema angeschnitten. Das ist natürlich jetzt eine etwas steife, theoretische Frage, nicht? Das kann man unter Umständen gleich konstatieren, man kann es als Deutung vorschlagen, du bist gefühlsmäßig an ein Karma-Thema mit der Clarissa gekommen. Nicht? Aber dann gibt es auch ganz gewöhnliche Halbsummenverbindungen, der Aszendent von Viktor trifft auf Jupiter und Uranus von Clarissa. Ja, da ist natürlich sozusagen, ja, Jupiter Uranus ist der Durchbruch, das Ungewöhnliche, das Besondere, nicht? Es ist auch eine besondere Beziehung gewesen, nicht? Vergessen wir nicht, dass Clarissa ihrerseits einen Wassermann-Aszendenten hat, nicht? Da kommt natürlich auch etwas ganz Besonderes zum Vorschein. Es ist ja auch keine der 15 üblichen gewesen, nicht? Das ist auch nicht nur ein einfacher Seitensprung mit Anlauf gewesen, sondern das ist eine Beziehung, die ein Dreivierteljahr sozusagen beide und noch die Ehepartner jeweils, auch der Viktor hatte zu der Zeit noch eine Ehe, ganz schön durchgeschüttelt hat. Nicht? Auch das kann Jupiter-Uranus sein, sozusagen das Erdbeben mit positiven Folgen. Ja? Die Erdbebenkonstellation in der Astrologie ist eigentlich Saturn-Uranus, aber Jupiter-Uranus hat oft ähnliche Züge, wobei das meistens sehr, sehr stark die Entwicklung anheizt. Nicht? Das ist sozusagen die Schnellanalyse, ja? Ersetzt aber nicht die Synastrie mit allen Faktoren. Ich persönlich setze Vertex und Ehepunkt selten ins individuelle Horoskop ein, wenn ich nicht wegen einer Partnerschaft analysiere. Damit kommen wir auf ein nächstes Thema. Setzen wir immer alle Faktoren ins Horoskop ein? Nach und nach haben wir ja also in den letzten Jahren so viele Faktoren zusätzlich ins Horoskop eingeführt, dass also selbst die Hamburger blass vor Neid werden, die immerhin 8 Transitplaneten haben. Ich glaube nicht, dass man immer jeden Faktor untersuchen muss. Ja? Wenn wir spezielle Untersuchungen machen, hat jemand Heilfähigkeiten, hat jemand mit dem Heilerthema zu tun, dann gucke ich schon mal etwas schärfer nach dem Chiron. Mache ich karma-orientierte Untersuchungen, setze ich verstärkt Lilith, Vertex und solche Dinge ein, die ich aber bei einer rein psychologischen Untersuchung oder bei einer Untersuchung jetzt um das Berufsthema eines Hauptschulschülers nicht unbedingt einsetzen würde. Ja? Wir kommen damit natürlich an eine Frage, wie gehen wir mit dem technischen Arsenal der Astrologie um. Ja? Das sind natürlich jetzt Verfahrensfragen, die ich mit Ihnen heute nicht weiter erörtern will, aber ich will wenigstens diese Problemanzeige machen. Ganz kurz der Schluss, Karma und Freiheit. Es scheint ja nicht nur Zufall zu sein, dass wir auf solche Beziehungen stoßen, selbst solche Beziehungen erleben. Wir sind nicht in allem frei, was wir sind und tun. Bestimmte Dinge, die die Seele verantwortet hat, zeitigen bestimmte unausweichliche oder auch erwünschte Folgen. Ja, das ist Karma. Aber ich glaube, dass wir mit einem Gespür dafür ausgestattet sind, wann die sogenannten Folgen und damit das Karma ausgeschöpft sind. Dieses Gespür darf kultiviert werden. Nichts ist grausamer, als wenn jemand sagt, ich muss da jetzt drin bleiben. Das ist mein Karma. Wo steht geschrieben, dass ich dieses oder jenes Karma bis an mein bitteres Lebensende auszuschöpfen habe, und wenn es schon dreimal ausgeschöpft wäre? Wir müssen uns nicht genötigt fühlen, für den Rest unseres Lebens an einer bestimmten karmischen Situation festzuhalten, wenn wir dabei das Gefühl haben, auf unserem eigenen Weg nicht mehr weiterzukommen. Wir sind vielleicht nicht immer frei darin, wann es ein Karma auszuschöpfen gilt. Aber es dürfte immer noch einige Möglichkeiten geben, frei zu entscheiden, ob eine karmische Situation jetzt dran sein sollte oder später. Im Übrigen leben wir trotz aller karmischer und auch mancher nicht karmischer Nöte in kosmischer und spiritueller Geborgenheit. Die beiden Zeilen aus einem der bekannteren Herbstgedichte von Rainer Maria Rilke mögen das veranschaulichen. Und doch ist einer, der dies Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält. Sie kennen das vielleicht aus dem Gedicht. Die Blätter fallen wie von weit, sie fallen mit verneinender Gebärde, nicht als Welten in himmelferne Gärten und so. Nicht? Karma ist nicht das Symbol einer metaphysischen Leibeigenschaft, sondern das Symbol jener Entwicklungsnotwendigkeit, der ich mich in Zuversicht zu stellen vermag. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld.